Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Mensch, schön dich mal wieder zu sehen.
Ja, gesehen haben wir uns in letzter Zeit schon ein paar Mal, nur unsere Podcast-Hörer haben uns nicht so gehört, glaube ich.
Das glaube ich auch, ja. Jetzt waren wir ja beide mal ein bisschen im Urlaub. Und die Einstiegsfrage wäre dann auch, Tobi, was ist denn dein größtes Learning aus deinem Urlaub?
Das größte Learning aus meinem Urlaub? Jetzt mal nicht bilanzierungstechnisch gefragt.
Ja? Hast du übrigens der Bäckchen Bilanzkommentar dabei gehabt?
Natürlich nicht. Fluggepäck war zu wenig Platz drin. Das größte Learning, ja, dass ich eine Vollkasko abschließen sollte für meinen Mietwagen. Was ich zum Glück auch habe.
Ah, ich dachte, du hattest noch ein anderes.
Und natürlich, was anderes. Ah, ja, den Rücken sollte man sich eingreifen.
Genau.
Auch am letzten Tag, wenn man noch auf den Shuttle zum Flughafen wartet.
Genau.
Ja, das kann einen sonst auch mal eine Woche außer Gefecht setzen.
Ja, und führt dazu, dass wir eine Woche später mit unserer neuen Podcast-Folge beginnen können.
Habe ich schon wieder verdrängt, die ganze Sache.
Also denkt dran, wenn wir jetzt heute den 15. Juli, denkt dran bitte, wenn ihr in die Sommerpause geht, Sommerferien geht, euch fleißig einzugräben.
Ja, und wirklich immer. Nicht nur an den ersten Tagen, sondern auch kurz vor Ende des Urlaubs.
Ja, weil das kann nämlich echt sehr unangenehme Folgen haben. Ja, nee, freut mich wieder, dass wir uns wieder zusammengefunden haben sozusagen.
Ja, lange ist her, dass wir uns zusammengesetzt haben. Aber ja, ihr wisst ja alle, wie die Zeit am Anfang des Jahres ist. Dann kommt der Urlaub dazu. Ja, und jetzt haben wir es aber wieder geschafft und starten mit voller Motivation wieder in die Aufnahmen von Podcast-Folgen.
Und als kleines Schmankerl können wir euch zusagen, dass wir dieses Jahr keine Sommerpause machen werden, sondern dass ihr uns auch weiterhin im Sommer dann am Strand hören dürft. Wohlgemerkt, bitte eingecremt. Vielleicht brauchen wir mal irgendjemand, der diese Folge sponsort, so ein Nivea oder so, die für Sonnencreme wir auch machen. Nein, Spaß beiseite. Genau. Und ja, wir haben ein paar Themen für euch im Gepäck tatsächlich für die nächste Season, also für das nächste rund halbe Jahr, wo wir uns gedacht haben, wollen wir da ein paar Themen besprechen werden hier für uns und für euch. Ja, und eins der ersten Themen wird dann was sein, Tobi? Was
hast du überlegt? Wir wollen uns mit einem der heißen Themen der aktuellen Phase nicht nur in der Wirtschaftsprüfung beschäftigen. Wir wollen uns in einer Folge mal anschauen, wie kann man denn künstliche Intelligenz im Rahmen der Prüfung einsetzen? Also ganz einfach, was ist mit ChatGPT? Wo kann man das einsetzen? Welche anderen Sachverhalte gibt es, die man einsetzen kann in der Jahresabschlussprüfung? Und wollen uns ganz praktische Use Cases überlegen, die wir vielleicht auch schon angewendet haben, wo wir am Überlegen sind, die in der Prüfung auch anzuwenden, wo wir vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt haben, was gar nicht sinnvoll ist oder was einfach auch nicht funktioniert, wo die Schwierigkeiten sind. Ich denke, das ist ein Thema, das viele aktuell in der Branche interessiert und wir wollen uns in der Folge da mal ganz konkret, ganz hands-on beschäftigen, was man so machen kann.
Ja, richtig cooles Thema eigentlich. Da tauschen wir uns auch mit vielen WP-Kollegen aus, wo es da hingehen kann und was die machen, was gut ist, was schlecht ist. Und ich denke, das ist sicherlich sehr, sehr spannend. Tobi hat da schon ein, zwei sehr gute Ideen. Ja, da könnt ihr drauf gespannt sein. Als nächstes Thema, das zweite Thema, was den Berufsstand wirklich regelmäßig beschäftigt, ist das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Hier insbesondere Taxonomieverordnung und dann auch dementsprechend die sogenannten ESRS. Und man kann ja sehr viel lesen, was das bedeutet für die ganze Branche. Wir möchten aber so ein bisschen diesen Aspekt betrachten, was bedeutet das denn für unsere Zuhörer, also hier die Berufseinsteiger. Mhm. Wie gehe ich da vor, was ist das, wo ist das verortet und so mal ein bisschen Überblick zu geben, wie hängt denn das alles überhaupt miteinander zusammen.
Ja, und wie wird sich da mein beruflicher Alltag vielleicht auch gestalten? Ich glaube, wir wissen es alle noch nicht so richtig, was auf uns zukommt. Ja, es gibt natürlich auch schon die Ersten, die damit arbeiten. Es werden die ersten Berichte auch veröffentlicht, wo man mal reingucken kann, reinlesen kann. Und ja, und wir wollen uns einfach darauf fokussieren, was heißt das eigentlich für euch im Berufsalltag.
Ja, und dann haben wir als nächstes Thema, ein Thema, was sich ständig gewünscht wird tatsächlich, ja. Das haben wir jetzt endlich mal aufgenommen, das Thema Anhang- und Lagebericht, beziehungsweise sind sogar zwei Themen. Ich denke, wir werden es auch ausblitten in zwei Folgen. Ja, genau. Also wie prüfe ich den Anhang und den Lagebericht aus Sicht eines Assistenten?
Und jetzt bitte nicht denken, oh, Anhangsprüfung ist doch so langweilig, paar Zahlen hakeln. Also gerade Lagebericht, aber auch der Anhang können ganz spannend sein. Ein paar ganz gute praktische Tipps, die man da mitnehmen kann, um das Ganze einfach auch effizienter und besser durchzuführen im Berufsalltag.
Ja. Und dann haben wir sogar noch ein anderes Thema. Das war wahrscheinlich sogar der allererste Wunsch, der hier mal aufgeschlagen ist. Wir haben es immer beiseite geschoben, weil wir gesagt haben, naja, das ist so ein Randfall. Tatsächlich kam jetzt aber schon 5 bis 6 Mal diese Anfrage, und zwar das Thema POC, Percentage of Completion Methode, also Teilgewinnrealisierung. Und da werden wir uns mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Unterschied zum Handelsrecht ist natürlich mit so die Perle der internationalen Rechnungslehre.
Sehr schön. Und was wir natürlich nicht vergessen wollen, sind unsere ganzen Sonderfolgen zum Thema Fraud und Bilanzbetrug. Wir haben bisher 2 veröffentlicht. Die kamen auch ganz gut an, haben wir das Gefühl. Von dem her, da werden wir uns mit Sicherheit auch über den Sommer hinweg dem ein oder anderen Skandal noch widmen und ein bisschen schauen, was man daraus lernen kann.
Gut, das ist unser Plan. Falls ihr weitere Wünsche habt, dann gerne Bescheid geben. Nehmen wir natürlich sehr gerne mit auf. Wir sind zwar schon gut durchgetaktet. Wir haben auch schon eine Folge im Petto tatsächlich.
Das stimmt.
Wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass es regelmäßig
das wiederkommt. Das darf man nicht so laut sagen.
Die Notfallfolge sozusagen. Ja. Ja, und dann starten wir heute mit dem eigentlichen Thema, und zwar dem Thema Vorkritik. Was ist denn die Vorkritik und warum macht man das dann überhaupt?
Ja, die Vorkritik muss man vielleicht erstmal zeitlich einordnen. Wann findet sowas in der Prüfung statt? Die Vorkritik ist eher am Ende der Prüfung gelagert, nämlich dann, wenn der ganze Jahresabschluss und der Lagebericht dann mal erstellt ist durch den Mandant, sind die finalen Anlagen für den Prüfungsbericht erstellt. Und es ist alles sozusagen zusammengekommen und auch der Prüfungsbericht ist schon geschrieben. Aber ihr seid eben noch kurz vor Abschluss der Prüfung, das heißt auch die Berichtskritik, können wir auch mal gleich noch kurz drüber reden, ist noch nicht erfolgt, sondern ihr wollt jetzt im Rahmen der Prüfung mit der Erstellung des Berichts einmal überprüfen, ob der Bericht und der Jahresabschluss in sich plausibel ist, ob das Zahlenwerk miteinander korrespondiert sozusagen zwischen den Berichtsanlagen und ob offensichtlich noch einfach Fehler drin sind, die sich innerhalb des Berichts ergeben und die einfach nicht zum geprüften Zahlenwerk passen. Und letztendlich ist es ein Instrument zur Qualitätssicherung des Prüfungsberichts und zur Sicherstellung, dass der Prüfungsbericht am Ende auch richtig und auch qualitativ qualitativ passend ist. Sagen wir mal so.
Okay. Man kann das so ein bisschen damit vergleichen, wenn man im Studium ist und ein Kommilitone kommt auf einen zu und sagt, hey, ich habe hier eine Seminararbeit, kannst du das mal bitte für mich lesen? Und mir mal sagen, wo habe ich da Probleme oder irgendwelche Inkonsistenzen? Man muss nicht alles verstanden haben, tatsächlich, was da drin steht. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht eben auf inhaltliche Plausibilität.
Ja.
So findet man irgendwie, wie Tobi gesagt hat, Inkonsistenzen innerhalb des Prüfungsberichts, das heißt Zahlen, die nicht zueinander passen, oder ist es vielleicht gar nicht vollständig tatsächlich?
Also hier darf man, fehlt die Bilanz?
Ja, genau, ich darf mal eine Vorkritik machen. Da hat dann, ich glaube, die G&V gefehlt und ich habe schon gewundert, warum und was ist denn das? Und habe jetzt überlegt, ob es da Befreiungsmöglichkeiten gibt. Aber selbstverständlich nicht, sondern es hat dann einfach gefehlt.
Oder das Vorjahr fehlt, weil der Druckbereich in der Excel nicht ganz so groß
ist. Auch das ist ein Klassiker, ja. Wenn wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, das ist einfach so ein bisschen so eine Plausibilitätsbeurteilung durch euch. Und was ganz, ganz wichtig ist, derjenige, der das durchführt, hat eine wichtige Rolle. Mhm. Denn man verlässt sich da auch darauf. Ja, man muss aber davon ausgehen, dass der WP jetzt nicht jede Zahl selber nochmal abhakelt, auch nicht mehr zum Zahlenwerk abhakelt. Darum achtet darauf, dass ihr das alles entsprechend durchführt. Denn wenn da, ich sag mal, blöde Fehler hochkommen, ja, weil man vielleicht eine Zahl doch nicht gehakt hat oder nicht nachgefragt hat, das ist sehr unangenehm.
Ja. Und vielleicht können wir jetzt kurz zur Abgrenzung, weil den Begriff der Berichtskritik werdet ihr vielleicht sogar öfters schon gehört haben als den Begriff der Vorkritik. Die Berichtskritik ist ein Instrument, wo ein erfahrener Berufskollege, also entweder ein WP oder jemand mit sehr viel Berufserfahrung, sich den Bericht abschließend und mit einer gewissen Außenperspektive einfach anguckt und letztendlich auch nochmal überprüft, sind alle Angaben vollständig, sind sie plausibel, ist der Bericht in sich stimmig oder fehlen einfach auch Passagen ganz einfach. Aber ihr seid sozusagen ein bisschen die Vorstufe dieser Berichtskritik, wenn ihr die Vorkritik durchführt. Also ihr seid entweder aus dem Prüfungsteam oder auch schon mit externer Perspektive einmal da, um die Qualität zu sichern, um zu prüfen, ob alles plausibel ist. Und die Berichtskritik geht sozusagen mit ein bisschen mehr Berufserfahrung nochmal ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr in die Einzelheiten ein. Ja, das ist so die Abgrenzung, würde ich sagen, zwischen Vorkritik und Berichtskritik.
Also wirklich eine tolle Aufgabe, macht auch echt Spaß. Also zumindest habe ich das immer sehr spaßig empfunden. Und ich denke, dass da kann man sehr viel lernen, auch was Berichtsstrukturen angeht.
Genau. Für mich war die Aufgabe eigentlich das erste Mal, dass ich so richtig einen Prüfungsbericht auch gesehen habe, in meinem wahrscheinlich ersten Berufsjahr. Und mal mich so richtig auch damit auseinandergesetzt habe, wieso ist denn da jetzt, was ist da als Anlage alles dabei, wie ist so ein Prüfungsbericht aufgebaut. Damals hat man Prüfungsberichte auch noch häufiger mit Erläuterungsteil geschrieben, wo es dann ein paar tiefergehende Analysen einfach noch gab im Zahlenwerk. Das ist, glaube ich, heute oft eher unüblich. Dann war die Vorkritik natürlich nochmal ein bisschen aufwendiger und es waren noch mehr Zahlen abzuhakeln. Aber auch im kürzeren Prüfungsbericht ohne Erläuterungsteil ist es umso wichtiger, dass in sich einfach alles stimmig ist und auch die Zahlen aus dem Anhang mit Bilanz und G&V übereinstimmen und so weiter.
Also nehmt euch die Zeit, falls ihr das noch nicht selber eingeführt habt in eure Kanzlei, überlegt es mal, ob es sinnvoll wäre, gerade bei größeren Prüfungen, denn eins ist klar, das Arbeitsergebnis, was wir als PPs ausliefern, ist der Prüfungsbericht und der braucht halt eine gewisse Qualität, weil man sieht es nicht so selten, dass irgendwie noch Platzhalter drin sind, ein falsches Datum drin steht. Ich hatte ja auch schon mal so, dass ein alter Bestätigungsvermerk tatsächlich von einem Vorjahresabschlussprüfer drin war, den es schon seit 5 Jahren, by the way, nicht mehr gibt oder jetzt inzwischen auch schon 7 Jahre, damals waren es 5. Oder auch die Bilanzsumme nicht aufging. Das sind alles so, ja, ich sag mal, sehr unglückliche Fehler, weil das sofort auffällt und der Mandant erwartet ja auch was für das. Was er da beauftragt.
Und es ist einfach nicht zu unterschätzen. Zum Ende einer Prüfung wird es oft hektisch. Es muss dann fertig werden. Und es kommen doch nochmal Nachbuchungen rein oder so. Und da kann es einfach auch passieren, dass dann die Anhangversion nicht mehr die aktuellste ist, die zur Bilanz passt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man eine Vorkritik einfach einführt.
Genau. So. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn da so ganz genau? Und das würden wir jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen anhand einzelner Beispiele und wir würden mal mit dem Prüfungsbericht beginnen. Ja, und ich denke, eins, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, ist in dem Prüfungsbericht, der ist ja sehr standardisiert, das sind Standardformulierungen. In der Regel arbeitet man ja mit sogenannten Platzhaltern, ja, also heißt Bilanzierungsbewertungsmethoden oder auch das Datum der Bestellung durch ein, Beauftragung durch Geschäftsführung oder nicht. Dass man da einfach darauf achtet, dass die richtige Vorlage genommen wurde. Das ist nämlich auch so, dass der Musterprüfungsbericht sich regelmäßig ändert. Einfach zu schauen, sind alle Platzhalter befüllt? Stimmt das Datum? Ja, also ist der 31.12.20 jetzt dann 24 und nicht mehr 23? Das sind so Klassiker. Dass man da einfach eben darauf achtet, ist es plausibel zu der Jahresabschlussprüfung selbst.
Und jetzt hast du schon eine ganz wichtige Sache gesagt. Natürlich ist ein super Startpunkt, den Vorjahresprüfungsbericht daneben zu legen und einfach mal zu gucken, sind eigentlich alle Bestandteile drin, die auch im Vorjahr drin waren. Das ist schon mal ein sehr gutes Indiz. Aber es gibt den Musterprüfungsbericht, ja, die Vorlage, die aktualisiert ist. Und es kann nun mal sein, dass sich einzelne Bestandteile in der Aktualisierung oder in der Formulierung ein wenig geändert haben. Und das merkt ihr natürlich nicht, wenn ihr mit dem Vorjahr abgleicht. Deswegen legt diesen Musterprüfungsbericht, wenn ihr den in der Kanzlei habt, einfach daneben. Guckt, gibt's Updates? Und dann habt ihr eigentlich schon eine sehr gute Vorkritik für den Prüfungsbericht durchgeführt.
Ja. Da sind schon alle sehr happy. Als nächstes würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so hatte ich es dann damals gemacht, mal anzuschauen, was steht denn überhaupt als mögliche Anlagen drin? Ja, also Bilanz, G&V, Anhang, Lagebericht oder ist es ohne Lagebericht oder ist es nochmal mit gesonderten Erläuterungsteilen? Und dann hakelt einfach mal die kompletten Anlagen durch inklusive Nummerierungen. Ja. Weil es ist nämlich auch nicht unüblich, dass dann im Rahmen der Erstellung des Prüfungsberichts der Anhang eine andere Nummer hat als im Vorjahr. Warum auch immer, das kann schon mal passieren. Da muss eben auch die Nummer entsprechend angepasst werden. Und das sind so Fußgängerpunkte, das sieht dann der WP, okay, der hat sich wirklich Gedanken gemacht und findet das super.
Auch super ist, im Inhaltsverzeichnis mal die Seitenzahlen zu prüfen und gucken, ist das aktualisiert worden oder passen die Seitenzahlen nicht mehr. Ja, das ist auch so ein Klassiker, den man manchmal hat, weil dann doch noch ein Seitenumbruch reinkommt. Das ist auch eine super Aufgabe der Vorkritik, einfach sicherstellen, ist das richtig.
Ja. Und das war's denn eigentlich auch schon zum Thema Prüfungsbericht. Also wichtig ist eben Anlagen, die Updates der Platzhalter und dann halt auch nochmal Quercheck zum Musterprüfungsbericht inklusive Abstimmung der Vorjahreszahlen mit dem finalen Prüfungsbericht, was der Tobi ja auch schon gesagt hat. Auch ganz wichtig, ja, und da werden wir jetzt nochmal detailliert drauf eingehen in der Bilanz und G&V.
Vielleicht eine Sache noch, du hast ganz kurz angesprochen, den Erläuterungsteil. Da stehen ja manchmal dann zu den Bewertungsgrundsätzen auch Zahlen drin, also ganz klassisch, welche EWB wurde gebildet, welche PWB. wenn ihr Zugriff auf diese Zahlen habt, weil ihr eh Teil des Prüfungsteams wart, dann guckt doch einmal nochmal kurz in die Prüfungsunterlagen rein. Passen die Zahlen? Vorjahreszahlen hast du angesprochen, dass die zum Vorjahresbericht passen. Ich denke, das sind so die einzigen wirklichen Zahlen, die dann im Prüfungsbericht auch wirklich vorkommen und wo ihr dann auch nochmal gut abklären könnt, stimmen die eigentlich. Ja, und alles Tiefere, was Bestätigungsvermerk, Absätze davon, Formulierungen darin angeht, das ist dann alles Sache der Berichtskritik und des Wirtschaftsprüfers. Da habt ihr als Prüfung, als Vorkritik ja jetzt keine wirkliche Aufgabe. Also da könnt ihr wirklich nur gucken, gibt's offensichtliche Buchstabendreher oder fehlen einzelne Worte, einfach mal durchlesen. Ja, das kann da nicht schaden.
Oder passen die Seitenumbrüche nicht in dem Word-Dokument? Das ist natürlich auch immer ein bisschen ätzend. Genau, Bilanz und G&V. Damals habe ich es tatsächlich immer so gemacht, dass ich erstmal im Prüfungsbericht die Anlagen durchgehakelt habe, also ob sie vollständig sind, ob die Nummerierung passen. Und da bin ich direkt in die Bilanz eingestiegen. Und die Bilanz, die hat so ein paar Checks, die man auf jeden Fall machen sollte. Auf jeden Fall Nummer 1, Abstimmung mit dem Vorjahr. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Und Check Nummer 2 ist die Bilanzsumme entsprechend. Ja, also es ist gleich, aktiv und passiv Seite.
Ja. Ja.
Und ich glaube, in 30% der Fälle passt es nicht.
Ich werde nie vergessen, dass wir hatten schon einen Prüfungsbericht durch die Vorkritik, durch die Berichtskritik irgendwie durch. Dann haben wir es nochmal dem Partner zum finalen Review gegeben. Ja, dann kam natürlich gleich die Anmerkung, ja, die Bilanzsumme geht doch gar nicht auf. Klar, sowas kommt dann im Zweifel auch nochmal, weil es nochmal in letzter Sekunde eine Anpassung gab und so weiter. Irgendeine Excel-Formel nicht mehr passt in der Anlage. Aber das ist wirklich seitdem, ich glaube, bevor ich irgendeine PDF intern oder irgendwo rausschicke, gucke ich immer noch mal, passt die Bilanz so? Weil das ist wirklich peinlich
einfach. Das ist wirklich peinlich, ja. Und passt der Jahresüberschuss zur G&V? Das ist auch super wichtig. Das ist nämlich genauso peinlich, wenn das nicht passt. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten.
Definitiv.
Das nächste ist die richtige Firmierung. Auch das ist ein Klassiker, ja, dass man eine Vorlage nimmt von einem anderen Mandat und dann vergisst man, den Namen anzupassen. Das ist auch sehr unglücklich. Und je nachdem, ob man nochmal spezielle Angaben hat, zum Beispiel die HLB-Nummer oder HLA-Nummer, schaut einfach drauf, ob das alles vollständig ist.
Was man dann auf jeden Fall auch machen sollte, ist die Positionsbezeichnung der Bilanz und auch in der G&V einfach mal mit dem HGB abzugleichen. Ja, also den 266 und den 275 daneben legen und einfach mal schauen, sind die Bezeichnungen, die da stehen die auch so im Gesetz? Ja, es kann auch individuelle Bezeichnungen geben, weil es Betreffender das Ganze beschreibt, aber das ist sehr selten. Schaut einfach, passen die Positionen in der Bezeichnung? Und dann ist eher die Gefahr, dass die Positionen zu ausführlich beschrieben sind, also dass dann bei der Kasse Bankposition auch noch Bundesbankguthaben und Schecks steht. Ja, das wird in 90% nicht mehr zutreffen oder nicht zutreffen. Das kann dann der WP oder wer auch immer entscheiden, ob er es drin haben möchte und ob es zutrifft. Aber auch da kann man mal anmerken, ist das wirklich richtig, ja, dass da auch Schecks ausgewiesen werden und ist das nicht Ihr Bankkonto?
Ja, meistens steht es drin und eigentlich gehört es nicht raus. Ja, gehört es da nicht mehr rein. Und in dem Zuge könnt ihr gleich noch die ganzen Nummerierungen querchecken. Auch das ist ein Klassiker. Es fällt man die Position raus oder geht eine neue rein. Zu schauen, ist es auch 1, 2, 3 oder römisch 1, 2, 3, je nachdem, oder AB.
Ja.
Kommt immer so ein bisschen drauf an, aber schaut, dass es sich entsprechend durchzieht und dann auch sauber und strukturiert ist. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge tatsächlich in der Bilanz.
Ja, und in der G&V wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob du da noch Besonderheiten hast.
Ja, man kann sich immer überlegen, wenn man zum Beispiel Materialaufwand nur eine Position hat, also 5a und 5b gibt's ja. Wenn man sagt, man hat jetzt nur 5a, ob man dann überhaupt noch zwischen A und B untergliedert. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Oder auch in der Abschreibung ist das ganz normal. Da hat man ja auch in einem Standardformblatt des HGBs, gibt man zwei Positionen in der Abschreibung. Ich würde sagen, 99% der Unternehmen haben nur die eine auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände. Das ist so ein Klassiker, wo man da ein bisschen drauf achten kann. Und dann halt schauen, rechnet sich's richtig sauber durch. Ja, also mit Plus und Minus. Weil manchmal sind die Aufwendungen negativ dargestellt, manchmal nicht. Rechnen sich die Formeln sauber durch. Ist irgendwo eine Plug-Position drin. Auch das habe ich schon mal gesehen. Wenn man es im Taschenrechner nachgerechnet hat, hat es nicht gepasst. Wenn man es dann in einem Excel gesehen hat, angeschaut hat, hat es gepasst. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Und irgendwann kam halt raus, da waren halt zwei Zeilen ausgeblendet. Das siehst du natürlich dann auf dem Ausdruck, nicht mehr auf dem PDF. In dem Excel selbst siehst du es dann. Das ist halt sehr unglücklich. Und dann ging es um 2 Cent nicht auf. Und die suchst du halt, bist du Schwarzwurst auf gut Deutsch.
Wo man auch richtig Bonuspunkte in der G&V noch sammeln kann, ist, wenn man sich die Bestandsveränderungen nochmal anguckt und schaut, dass die zur Bilanz passt. Ja, wenn sie nicht passt, dann kann man es zumindest mal anmerken. Kann dann auch einen Grund haben aufgrund der Handelswaren, dass es nicht ganz passt oder nicht ganz nachrechenbar ist mit der Bilanz. Aber einfach auch mal schauen, ist das Vorzeichen der Bestandsveränderung richtig? Weil das ist auch ein sehr häufiger Fehler, dass die Bezeichnung dann zum Vorzeichen der Bestandsveränderung passt. Das ist auch manchmal ein bisschen irgendwie ein Hirndreher, wie rum muss jetzt eigentlich da was sein? Also wenn ihr die Bestandsveränderung überprüft und wirklich verstanden habt, wie sie auszuweisen ist, dann seid ihr schon mal ganz vorne mit dabei.
Und wie macht man das, Tobi?
Ja, das machen wir in der eigenen Folge mal dazu.
Okay. Nee, aber da hat er echt recht. Da kann man schon mal plausibilisieren. Drüber schauen, wie hat sich das, wie haben sich die unfertigen und fertigen Erzeugnisse entwickelt und das wird versuchen, mit der Bestandsveränderung abzugleichen. Aber wie er auch richtig gesagt hat, der Tobi, wenn Waren dabei sind, ist es eigentlich nicht mehr möglich.
Ja. Zumindest nicht ohne Input.
Genau.
Ja. Gut.
Okay.
Dann gab es noch vor ein paar Jahren noch eine Besonderheit mit dem BIRUC. Da gab es ein paar Änderungen in der G&V. Das heißt, was ist Umsatz und dann entsprechend auch Materialaufwand. Da hat sich ein bisschen was geändert, aber die Themen sind ja gerade aktuell auch nicht relevant. Nee. Das heißt, wenn ihr das mal gemacht habt, alles mal nachgerechnet habt und nehmt bitte den Taschenrechner und rechnet es mal nach. Weil wie gesagt, diese Excel-Formel ist keine Seltenheit, passiert öfter. Dann rechnet es mal nach und guckt, ob sie es richtig rechnet. So. Ich glaube, das war es eigentlich auch schon zu gern. Oh, eine Perle habe ich noch tatsächlich. Mhm. Und zwar das Thema Anlagespiegel.
Ja, das wollte ich vorhin nachher beim Anhang ansprechen. Aber ja,
Okay, dann würde ich das noch mit reinschieben. Mhm. Tatsächlich glaube ich dir jetzt gerade in dem Moment. weil zur GNV gehört auch noch der, also eigentlich gehört er zum Anhang, ist mir schon klar, aber weil es Zahlenwerk ist, orte ich das immer zur GNV mit ein und zur Bilanz. Die Abstimmbarkeit des Anlagespiegels zur GNV und zur Bilanz. Und zwar insbesondere die Abschreibung. Und zwar in der Spalte Abschreibungen, Zugänge muss in Summe abstimmbar sein zur G&V.
So. Richtig.
Und das ist schon sehr wichtig. Und das ist auch ein typischer Fehler, der oft nicht passt. Und nicht nur zur G&V in der Abschreibung, sondern auch in Summe zu den Bilanzwerten. Da muss man auch ein bisschen darauf aufpassen, dass man im Anlagespiegel nicht andere Gliederungsstrukturen plötzlich aufweist.
Ja, und insgesamt sollte sich der Anlagenspiegel natürlich auch rechnen, einmal von links nach rechts, weil das ist ziemlich doof, wenn da mal eine Differenz drin ist. Die zieht sich durch die Jahre durch. Unter Umständen, da habt ihr für die Ewigkeit dann eine Differenz geschaffen, wenn das nicht ganz passt. Deswegen kann man das durchaus in der Vorkritik auch nochmal durchrechnen, wenn es vielleicht derjenige, der das Anlagevermögen hat, geprüft hat, übersehen hat einfach.
Und auch da nicht vergessen, die Startwerte abzustimmen. Ja. Also man hat ja immer Startwerte und Endwerte. Startwerte sind dann mit den Vorjahreswerten, Endwerten abzustimmen, ja, weil da gibt es nämlich auch oft Fehler im Rahmen des sogenannten Roll-Forward der Dateien, dass man da eben vergisst, das rüber zu kopieren oder was weiß ich. Da gibt es eigentlich hunderte von Möglichkeiten, warum das falsch ist. Und eigentlich ist in fast jedem Anlagespiegel irgendwo ein kleiner Bug drin.
Ja.
Und die Bezeichnungen im Anlagespiegel müssen 1:1 denen der Bilanz entsprechen.
Ja, sehr guter Punkt.
Hast du was vergessen? Nein.
Ich glaube.
Jetzt habe ich dir den Anlagespiegel geklaut.
Das ist okay. Ich habe ein bisschen was auch dazu gesagt.
Okay.
Sehr schön. Dann kommen wir doch zum Anhang.
Ja.
Zum nächsten großen Thema. Da ist natürlich für euch in der Vorkritik auch nochmal erstmal die Aufgabe, einmal vielleicht drüber zu lesen, zu schauen, gibt es irgendwelche grammatikalischen Fehler, fehlen Worte, einfach um da eine gewisse Konsistenz sicherzustellen. Und ich denke, das ist, so würde ich am Anfang vorgehen, einmal den Anhang von vorne bis hinten durchlesen und schauen, was so drin steht. Und dann den nächsten Schritt die Zahlen hakeln. Und zwar jetzt nicht zu der Prüfungsdokumentation, also sind die Zahlen richtig, sondern alle Zahlen, die jetzt irgendwie in der Bilanz und G&V auftauchen oder vorne im Prüfungsbericht zu vergleichen mit dem Anhang, dass die abstimmbar sind. Ja, also wenn ihr in der Bilanz die sonstigen Rückstellungen habt und die werden jetzt erwähnt im Anhang bei der Aufgliederung der sonstigen Rückstellung, dann die Gesamtsumme einmal abstimmen zwischen Bilanz und Anhang. Das ist so die allererste Aufgabe, die ihr mit dem Anhang habt.
Und auch die Vorjahreswerte dann.
Vorjahreswerte, genau.
Vorjahr. Auch da mal als kleiner Tipp, was mir schon passiert ist beim Schreiben, aber auch im Rahmen der Vorkritik. Es ist so, wenn man Geschäftsjahreswerte, also aktuelle Werte, in die Vorjahresspalte übernimmt, ja, im Roll Forward, also quasi dann das vorrollt für die neue Prüfung, ist es voll oft so, dass die Vorjahreswerte in T-Euro dastehen und nicht mehr in Euro. So, wenn man da nicht aufpasst und den Wert ganz normal überschreibt, dann werden halt plötzlich aus, keine Ahnung, 15.000 können halt auch mal 15 Millionen werden. Das ist sehr unglücklich. Deswegen, wenn man jetzt an den Anhang denkt und an die Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge, auf die ganz großen Beträge, wo man da ein bisschen erläutert, schaut mal, ob ihr die Werte einfach ein bisschen plausibilisieren könnt mit der Gesamtsumme des SPAs, weil man wird da jetzt nicht in der G&V die Rechts- und Beratungskosten sehen, logischerweise, weil die sind im sonstigen betrieblichen Aufwand zusammengefasst, aber dass halt die Gesamtsumme, die dort erläutert wird, kleiner gleich ist zu dem, was in der G&V steht. Das ist auch sehr blöd, ehrlicherweise.
Ja, das ist so Aufgliederung, einfach mal lesen, verstehen und nachzurechnen, das ist sehr wichtig, was natürlich auch oft so ein bisschen die Gefahr ist, man erläutert dann zum Beispiel die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und erläutert so ein bisschen, was da drin ist und lässt dann aber, ich sag mal, bei 20% gut sein, hat dann 20% erklärt und der Rest ist dann vielleicht Sonstiges, vielleicht auch gar nicht mehr erklärt. Kann man durchaus auch mal anmerken und fragen, ja, das jetzt irgendwie geht das nicht so ganz auf und so richtig aufgegliedert wurde das jetzt auch nicht in der Erläuterung. Kann man dann gern auch mal daneben schreiben und sagen, nee, da passt irgendwie sowas noch ganz richtig.
Und wenn ihr dann richtig fit seid, auch mal ein bisschen inhaltlich würdigen. Mhm. Das wäre nämlich auch passiert. Und zwar habe ich als junger, ganz junger Prüfungsassistent den Anhang geprüft. Und dann hatte der Mandant eine Formulierung drin von wegen, ja, in den Umsatzerlösen sind auch die Erträge aus dem Verkauf der Immobilie drin. Ja, das hatte mir der Mandant damals am Telefon so mitgeteilt. Ja, gut, ich habe da wahrscheinlich nicht mehr so wirklich drüber nachgedacht. Dann habe ich das weitergeschickt und in der Vorkritik kam dann einer tatsächlich zur Kenntnis, dass er gesagt hat, das kann ja gar nicht sein, das ist ja kein Umsatz, sondern es ist sonst ein betrieblicher Ertrag. Hat er natürlich recht, ja. Also wenn man da ein bisschen fachlich fit ist.
Da hat er dann ja so über seine eigentliche Aufgabe hinausgeschossen, aber genau, schadet ja nicht.
Genau, aber da macht man sich sehr beliebt, weil sowas rutscht auch mal gern durch im Zuge des ganzen Stresses und so weiter.
Ja.
Ja. Oder gerade wenn es eben unerfahrene Kollegen machen, wie es dann damals auch war. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Anhang.
Das ist, glaube ich, der Anhang. Ich meine, man muss da aufpassen, ihr prüft den Anhang nicht nochmal, der wurde schon geprüft.
Ja.
Es geht wirklich nur um Abstimmen von Zahlen und nochmal lesen, Qualitätssicherung. Deswegen verliert euch da auch nicht, indem ihr die ganze Anhangscheckliste nochmal durchgeht. Das ist in der richtigen Vorkritik nicht eure Aufgabe. Deswegen, ja, auf jeden Fall irgendwann dann auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt ist es auch okay, jetzt passt es in sich.
Genau. Das Gleiche geht dann ja auch für den Lagebericht.
Ja, Lagebericht ist eigentlich relativ ähnlich. Da könnt ihr natürlich insbesondere hinten bei den Chancen, Risiken, Prognoseteil nicht so viel beitragen in der Vorkritik, ja, weil da halt wenig Zahlen abzustimmen sind. Aber trotzdem geht es da auch nochmal darum zu gucken, passt die Struktur, sind die Überschriften richtig formatiert, gibt es irgendwo einen Zeilenumbruch zu viel oder zu wenig. Ja, so in die Richtung zu gehen und dann auch die Zahlen, die drin sind, die sich mit Bilanz und G&V abstimmen lassen und auch mit dem Anhang, das ist sicherlich eine wichtige und wertvolle Aufgabe. Was wir ein bisschen vergessen haben, es gibt ein paar Spiegel im Anhang vor allem, also so der Verbindlichkeitsspiegel, Forderungsspiegel, Tabellen, nachrechnen,
ja.
Nachrechnen. Ihr werdet ganz oft feststellen, dass solche Tabellen nicht nachgerechnet wurden. Ja, weder vom Ersteller noch von vielleicht dann doch derjenige, der auch mal den Anhang geprüft hat oder es gab nochmal eine neue Version. Ich will gar nicht unterstellen, dass es nicht geprüft wurde. Aber so eine Tabelle einfach mal nochmal nachrechnen und zwar händisch. Das ist so wertvoll, weil es so oft dann einfach nicht passt, was da drin steht. Und das ist, es ist meistens nie ein Riesenproblem, gerade wenn es Rundungsdifferenzen sind oder sowas, das ist jetzt kein Problem, aber es zeugt einfach von einer gewissen Qualität, wenn die Tabellen im Anhang aufgehen und nicht irgendwie komisch Differenzen aufweisen.
Ja, also einfach alles nachrechnen, was man findet an Zahlen und Tabellen und Summen und was weiß ich was und Prozentsätzen auch, ja.
Ja.
Das ist auch ein Klassiker, gerade im Lagebericht, wenn man ein bisschen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ein bisschen beschreibt, wie haben sich die Umsatzerlöse entwickelt, dass man eben schaut, stimmt es mit der G&V überein?
Genau. Gut.
So, und dann haben wir noch als weiteren Bestandteil des gesamten Konglomerats die rechtlichen Verhältnisse. Das ist dann meistens der Punkt, also manche schreiben das im Prüfungsbericht rein, wir haben es hier jetzt in einem separaten Bestandteil ganz hinten. Was schreibt man denn die wichtigsten Verträge rein, was zur Gesellschaft, der Struktur etc. etc. Das ist so ein bisschen das, was gern mal untergeht, weil der Druck dann relativ hoch ist und man nimmt es aus dem Feuer, guckt quer rüber und dann sagt man, das passt für einen. Aber Vorsicht, da gibt es auch voll oft eine Datumsangabe drin. Ja? Dass man die mal plausibilisiert, ist die sinnvoll? Kann die noch sein? Kann die nicht mehr sein? Sind es vielleicht auch veraltete Sachverhalte, die da drin sind? Müssen die raus? Stimmt es dann auch noch mit der Bilanz überein, gerade wenn es auch mal um wesentliche Darlehensverträge geht?
Ja.
Aber mal ein bisschen gucken, passt es oder passt es nicht?
Ja, ich glaube, bei so Altverträge, Darlehensverträge, da kann man dann auch mal gucken, gibt es überhaupt eine Verbindlichkeit noch gegenüber Kreditinstituten? Ja. Weil oft lässt man es halt einfach stehen und der Vertrag ist eigentlich schon völlig hinfällig. Ja. Und das könnt ihr in der Vorkritik schon nochmal anschauen. Stammkapital wird dann oft angegeben. Solche Eigenkapitalsachen kann man einmal mit der Bilanz abstimmen. Aber sonst stoßt ihr in den rechtlichen Verhältnissen wahrscheinlich relativ schnell an Grenzen, wo ihr dann sagen könnt, ja, ich habe es gelesen, aber ich konnte da jetzt nichts mehr abgleichen innerhalb des Prüfungsberichtes.
Ja, genau. Und dann ganz am Ende, wenn ihr fertig seid, noch einmal durchlesen von A bis Z. Nehmt euch nochmal die Stunde Zeit, länger braucht ihr dann auch nicht dafür. Und guckt, ob an jeder Zahl ein Haken ist, ob an jeder Vorjahreszahl ein PY ist oder was weiß ich, welchen Haken ihr dafür verwendet ist. Einfach zu schauen, habt ihr alles erwischt oder nicht? Oder habt ihr nicht jede zweite Seite kritisiert?
Ja.
Ich habe auch schon mal Vorkritiken zurückbekommen, da hat dann der Lagebericht gefehlt oder die rechtlichen Verhältnisse wurden nicht angeschaut. Das ist dann wirklich ätzend und mühsam. Schaut einfach einmal durch, guckt, ob jede Jahreszahl einen Haken hat, ob die plausibel ist oder nicht. Ja, und ich glaube, dann habt ihr eigentlich eine ganz gute Arbeit abgegeben.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, man kann das Ganze mit wenig Hirn machen, hat auch viele Haken dann dran gemacht. Aber nehmt es als Chance, einmal so einen Prüfungsbericht und einen Jahresabschluss von oben bis unten durchzulesen. Vielleicht sind es ja tatsächlich Mandate, wo ihr gar nicht mitgeprüft habt. Dann ist es auch spannend, vielleicht nochmal ein Unternehmen kennenzulernen, so ein bisschen.
Ja.
Und nehmt es einfach als ernste und wichtige Aufgabe, um ja euer Unternehmen auch im Außenauftritt dann vernünftig vertreten zu können. Ja, weil es eben, wie gesagt, das Prüfungsergebnis ist, das am Ende an die Öffentlichkeit geht.
Ja, und wichtig ist, dass ihr das auch mal ein bisschen als Gefühl bekommt, man braucht schon einen halben Tag dafür.
Mhm.
Ja, also das ist nichts von einer halben Stunde, sondern das muss man schon ordentlich machen, wenn man es macht. Müsst ihr dann mit eurem Chef besprechen, je nachdem, wie viel Zeit ihr dafür bekommt. Müsst halt gegebenenfalls Abstriche machen oder halt nicht. Aber einen halben Tag definitiv. Inklusive Dokumentation wahrscheinlich fast den ganzen.
Ja, ja, wenn ein Lagebericht dabei ist, auf jeden Fall.
Ja, und mein größtes Learning aus meinen ersten 5 Vorkritiken war, dass man anstatt bei Rundungsthemen, wenn es ja nicht 0 ist, ja, sondern 0,001, dass da ein Punkt steht. Das wusste ich damals nicht, frisch aus dem Studium kommt. Der Punkt bedeutet, das ist nicht 0, aber es ist quasi 0 in der Rundung.
Ja. Genau.
Okay, das war's so, oder?
Super, ja, ich denke, das ist so der Überblick über ein Thema, das oft so ein bisschen untergeht.
Ja.
Wahrscheinlich auch nicht bei jedem Abschluss immer sofort gemacht wird oder im Alltag dann untergeht oder oft auch an die Berichtskritik so ein bisschen mit ausgelagert wird. Die freuen sich aber auch, wenn sie sich auf die fachlich richtigen Themen konzentrieren können und solche Zahlenhaklerei schon so ein bisschen erledigt ist. Von dem her, ja, wir sind, glaube ich, große Fans der Vorkritik. Es ist wirklich sinnvoll, das durchzuführen. Und wie Urs schon erwähnt hat, wenn ihr euch das in eurer Kanzlei nicht macht, ja, fragt doch einfach mal nach, ob ihr das nicht einführen könnt für eure Aufträge. Allein schon aus Eigeninteresse, um mit Prüfungsberichten sicher zu werden.
Ja.
Irgendwann werdet ihr Prüfungsberichte selber schreiben müssen. Und dann ist es auch gut, wenn man schon ein paar gesehen hat und damit umgehen konnte.
Ja, also wirklich sehr lohnenswert. Ich fand das schon wirklich sehr interessant als Praktikant damals. Ja. Okay, Tobi.
Gut.
Wir haben unsere Minute.
Ja.
Und dadurch, dass ihr den Einstieg gemacht habt.
Darf ich jetzt zusammenfassen?
Darfst du jetzt.
Okay. Sehr gut.
Oder haben wir eine andere Reihenfolge?
Ich weiß es schon nicht mehr, es ist schon so lange her. Aber ich fasse einfach mal zusammen,
lieber. Okay, so. Dann on the fly, eine Minute, los geht's.
Ja, die Bedeutung der Vorkritik haben wir euch, glaube ich, gezeigt. Es ist einfach wichtig, die Qualität zu sichern im Prüfungsbericht. Und es ist für Berufseinsteiger eine gute Chance, einmal die Gesamtheit eines Jahresabschlusses und Prüfungsberichts zu sehen. Wichtig ist, dass eure Aufgabe ist, nicht nochmal inhaltlich zu prüfen, sondern die Konsistenz des Prüfungsberichtes und des Jahresabschlusses sicherzustellen. Das heißt, ihr prüft im Wesentlichen alle Zahlen, die innerhalb des Abschlusses vorhanden sind, dass sie sowohl in Bilanz als auch im Prüfungsbericht, als auch im Anhang und Lagebericht gleich erwähnt werden. Außerdem rechnet ihr alle Tabellen, Aufgliederungen und Erläuterungen nach, sodass es hier nicht zu irgendwelchen Rundungsdifferenzen oder zu allgemeinen Differenzen kommt. Und ihr prüft im Wesentlichen auch die Formatierung. Das heißt, ist das Inhaltsverzeichnis aktuell? Sind die Anlagen richtig im Prüfungsbericht benannt und bezeichnet? Ist der Unternehmensname richtig bezeichnet? Und so weiter. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte.
Super. Passt. Vielen Dank, Tobi. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge.
Ja, wir versprechen, dass es wieder in 2 Wochen soweit. Und bis dahin eine schöne Zeit.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.